Willkommen beim Podcast von Managerseminare, dem Weiterbildungsmagazin.
KI-Nutzung in HR, die Zweiklassengesellschaft. Von Daniel, Data Dan, Mühlbauer, Kerber.
Um es gleich zu sagen, ich glaube, dass es keine Rolle oder Tätigkeit im HR-Bereich gibt, die nicht von KI übernommen oder zumindest unterstützt werden kann. Ob Unternehmen das wollen, ist eine andere Frage. Es gibt gute Gründe, manche Funktionen in menschlichen Händen zu lassen. Und natürlich sind noch nicht alle technischen Hürden überwunden. Aber grundsätzlich sind alle HR-Aufgaben ganz oder teilweise automatisierbar, zumindest potenziell.
Das gilt nicht nur für formale HR-Tätigkeiten. In solchen Fällen, etwa wenn es um Vertragsfragen, Urlaub oder Krankheit geht, kann der Standardkontakt zur HR-Abteilung heute schon über virtuelle Ansprechpartner erfolgen, die mit dem vollständigen Wissen für den jeweiligen Einsatzort ausgestattet und rund um die Uhr erreichbar sind. Auch für vermeintlich besonders menschliche Aufgaben wird KI zunehmend relevant. Chatbots können zum Beispiel als Sparringpartner für Führungskräfte dienen, als niederschwelliger Erstkontakt bei psychischen Problemen sowie als anonyme Anlaufstelle für Whistleblower oder bei Fällen von Mobbing oder Belästigung. Im Recruiting können sie im Nachgang Feedback zu Interviews geben, etwa in Bezug auf Strukturiertheit oder wissenschaftliche Standards. Dieselbe Art von Sparring ist in den Bereichen Mentoring, Mediation oder Konfliktlösung denkbar. Ebenso wie im Weiterbildungsbereich, beim Off- oder Onboarding, in der strategischen Kommunikation oder im Change Management.
Die Einsatzmöglichkeiten umfassen letztlich die gesamte Wertschöpfungskette des Personalmanagements. Die Frage ist lediglich, in welcher Qualität Menschen oder Maschinen, einzeln oder kooperativ, diese HR-Tätigkeiten erbringen können. In der Praxis können bislang jedoch nur wenige Unternehmen das Potenzial der Technik tatsächlich heben, während die meisten kaum Vorteile aus der KI-Nutzung ziehen können. Warum das so ist, lässt sich daran festmachen, wie die zahlreichen KI-Projekte, die im HR-Bereich gestartet werden, angelegt sind und wie sie enden. Als Blogger und Speaker in der Branche erfahre ich von vielen solcher Vorhaben und erlebe auch, wie viele von ihnen scheitern oder wirkungslos bleiben.
Ein sehr verbreiteter Grund ist, dass viele KI-Projekte keinen wirklichen Mehrwert für die Endnutzerinnen und Nutzer bieten. Das mag überraschen, zumal solche Projekte oft mit hohem Aufwand und großen Hoffnungen vorangetrieben werden. Die Wahrheit ist jedoch, allzu oft geschieht das nur, weil man der Geschäftsführung zeigen will, dass HR jetzt auch KI nutzt. Exemplarisch zeigt das ein Projekt eines Mischkonzerns, dessen HR-Profis eine Art Experten-Tinder gebaut haben, über das sich Menschen mit ähnlichen Interessen und Fähigkeiten finden sollten, um sich über Jobs und Challenges auszutauschen. Eine Idee, die vollständig verpuffte. Das Unternehmen war klein genug und die informelle Vernetzung traditionell stark genug, dass sich Interessierte an einem Thema seit jeher auch so gefunden haben. Es gab einfach kein Problem, das die KI-App hätte lösen können. Entsprechend wenig wurde sie genutzt.
Ähnliches beobachte ich tatsächlich sehr oft. KI wird zum Selbstzweck, weil man das Shiny Object haben und sich den KI-Einsatz auf die Fahnen schreiben möchte, während man den wichtigsten Erfolgsfaktor, welches Problem löst es für die Menschen, außer Acht lässt. Dahinter steht meist ein Prozess, bei dem sich HR-Profis in einen Raum setzen und überlegen, womit sie die Endnutzer beglücken können, ohne mit der Zielgruppe zu sprechen oder Befragungsdaten aus dem Unternehmen zu nutzen, um herauszufinden, wo die wirklichen Probleme liegen. Da kann die Lösung technisch noch so überzeugen, am Ende bleibt sie wirkungslos.
Andere KI-Projekte scheitern, weil die Technik nicht liefert, was sich die Anwender davon erhoffen. Unternehmen wie Salesforce und Klarna sind durch die News gegangen, weil sie ihren Schritt, in der Kundenberatung nur noch auf KI zu setzen, inzwischen wieder zurückgefahren haben. Nicht, weil die KI nicht funktioniert hätte, sondern weil klar geworden ist, dass Kunden, wenn sie sich dort melden, nicht in erster Linie Informationen suchen, sondern Verständnis für ihre Probleme und Lösungen. Auch ein noch so gut aufgesetzter FAQ-Chatbot kann ein menschliches Ohr nicht unbedingt ersetzen. In anderen Fällen ist die Technik schlicht nicht leistungsfähig genug. Bekannt geworden sind zum Beispiel KI-Services, die anhand von Videos oder von Bewerbungsgesprächen Rückschlüsse auf die Persönlichkeiten der Kandidaten ableiten wollten. Ein Versprechen, das sie nicht halten konnten, wie spätestens bei unabhängigen Tests herauskam. Dabei fielen die Ergebnisse bei ein und derselben Person unterschiedlich aus, je nachdem, ob diese sich vor einer Bücherwand platzierte oder eine Brille aufgesetzt hat. Weitere Probleme ergeben sich aus den Daten, mit denen die Modelle trainiert worden sind und die sich in Fehleinschätzungen niederschlagen. Angebote für KI-Recruiting etwa haben notorisch mit Biases zu kämpfen, zum Beispiel gegenüber Frauen. Erweisen sich die Ergebnisse als diskriminierend, sind die Angebote für Unternehmen jedoch faktisch unbrauchbar.
Und schließlich geht die KI-Anwendung in HR-Abteilungen oft auch einfach schief. Ich weiß von einem Fall, bei dem ein generativer KI-Chatbot im Recruiting eingesetzt werden sollte, um interne und externe Kandidaten auf Stellen zu matchen. Dieses System war aber anfällig für Prompt Injection, also die Möglichkeit, eine KI quasi fremd zu steuern, indem man sie anweist, ihr ursprüngliches Prompting zu vergessen und einen bestimmten Kandidaten zu bevorzugen. Spätestens hier zeigt sich, dass der eigentliche Grund, warum KI-Projekte in der HR scheitern, tiefer liegt, in der mangelhaften KI-Kompetenz vieler Akteure. Mit KI-Kompetenz meine ich nicht, dass alle Personaler auch Programmierer sein müssten. Aber das Verständnis der Technologie darf schon über einfaches Anwenderwissen hinausgehen, denn es ist absolut zentral für ihre sinnvolle Nutzung. Dazu gehört es, den KI-Werkzeugkasten zu kennen und nicht Hammer und Schraubenzieher zu verwechseln. Viele denken nur an Sprachmodelle wie ChatGPT, Gemini und Claude. Dabei stecken hinter dem KI-Begriff vielfältige Technologien für unterschiedliche Verwendungszwecke. Ein Matching-Algorithmus ist kein Chatbot. Und ein LLM taugt nicht für Bereiche wie Payroll, in denen es darum geht, deterministisch und genau zu agieren, weil dabei zu viele Fehler passieren würden.
Zur notwendigen KI-Kompetenz gehört es auch, Leistungsfähigkeit und Entwicklungspotenzial der Technik zumindest grob einordnen zu können, weil sich daraus Grenzen für den sinnvollen Einsatz ergeben. Das hat auch eine psychologische Dimension. HR in Deutschland handelt nach meinem Empfinden sehr reaktiv und an Ängsten, vor allem Fear of Missing Out und Fear of Becoming Obsolete, orientiert. Wenn ich KI nicht verstehe, wächst die Angst, während die Handlungsfähigkeit abnimmt. Umgekehrt hilft ein Verständnis der Technik, eine gesunde Skepsis zu entwickeln, wenn jemand auf TikTok behauptet, 90% aller Software-Code-Zeilen würden binnen Jahresfrist von Maschinen geschrieben. Kompetenz hilft, sich gegen Hypes, aktuell reden alle über Claude Cowork oder OpenClaw, vergangenes Jahr waren es Agents, ein Stück weit zu immunisieren. Das ist wichtig, um in eine langfristige Planung zu kommen. Wo wollen wir hin? Welche Rolle spielt KI in dieser Zukunftswette? Und was brauchen wir dafür?
Denn dass viele KI-Projekte im HR-Bereich aktuell versanden, bedeutet nicht, dass es auch so bleibt oder dass es sich ein Unternehmen perspektivisch leisten könnte, auf die Technik zu verzichten. Welche Vorteile sie bieten kann, zeigen die Unternehmen, die KI bereits gewinnbringend einsetzen und die damit der Konkurrenz gerade davonrennen. Das ist keine Übertreibung. Tatsächlich existiert bei der KI-Nutzung im Personalbereich eine Zweiklassengesellschaft, in der die Vorreiter kaum noch einzuholen sind.
Was diese Unternehmen auszeichnet, ist, dass sie nicht nur einzelne HR-Leistungen oder Funktionen auf einen Bot übertragen, sondern einen viel umfassenderen Ansatz verfolgen. Das können sie, weil sie schon lange vor dem KI-Hype die Grundlagen dafür geschaffen haben, indem sie alle HR-Daten konsequent digitalisiert haben, und zwar siloübergreifend. Statt also mit zig Systemen für Recruiting, für Weiterbildung, für Talentmanagement, für Offboarding etc. zu arbeiten, die alle nicht miteinander verbunden sind, verfügen sie über große Datenbanken, in denen sämtliche HR-Informationen erfasst, validiert und in Beziehung gesetzt werden. Das Ergebnis ist eine komplett harmonisierte Datenlandschaft. Das klingt vielleicht nicht spektakulär, ist es aber. Denn auf so eine Basis und nur auf so eine Basis können Unternehmen beliebige KI-Anwendungen obendrauf setzen. Und zwar so, dass sie mit den Daten auch Mehrwert für die Menschen schaffen können.
Damit wird es zum Beispiel möglich, die Historie aller Mitarbeitenden nachzuvollziehen. Einstellung, Wechsel zwischen Konzernteilen, Gehaltsentwicklung, Teilzeit, Elternzeit, Kinder, Wechsel zur Konkurrenz, Exit-Interview und Wiedereinstellung. Alles gebündelt in anonymen Zeitreihen. Solche Datensätze sind Gold wert für KI-Analysen, etwa zur Fluktuation. Wer verlässt uns und warum? Wie lange war die Person da? Wie wurde sie bewertet? War sie unterbezahlt? Gab es Schwierigkeiten? Hat die Führungsperson weitere Mitarbeitende verloren? Ein statistisches Modell berechnet die Korrelationen zwischen all diesen Kovariaten. Im nächsten Schritt entsteht daraus eine Fluktuationsvorhersage, wer wann und warum wahrscheinlich das Unternehmen verlässt. Wenn man dazu noch LinkedIn-Daten nutzt, lässt sich sogar herausfinden, ob eine Führungskraft bestimmte Mitarbeiter mitnimmt, wenn sie das Unternehmen wechselt.
Das ist nur ein Ausschnitt von dem, was KI leisten kann, die auf gut gepflegte und verknüpfte HR-Daten zurückgreifen kann. Unternehmen können ihr Personal dadurch nicht nur mit einem günstigeren Personalschlüssel managen als andere. Der eigentliche Vorteil liegt in der Qualität der Analysen und Services, die dadurch möglich werden.
Auf der anderen Seite heißt das, dass die Unternehmen, die noch nicht so weit sind, zunehmend Schwierigkeiten haben, etwa weil sie auf dem Recruiting-Markt zu spät kommen. Diese Probleme können sie auch nicht ohne weiteres abschalten, weil die notwendigen Vorarbeiten fehlen. Letztlich sind es also Versäumnisse aus der normalen Digitalisierung, die jetzt eine effektive KI-Nutzung verhindern, da das eine auf dem anderen aufbaut. Viele Unternehmen haben heute noch unvollendete Projekte zur digitalen Personalakte. Andere haben zwar viel digitalisiert, aber mit ungeeigneter Software oder die Daten existieren in vier verschiedenen Systemen mit unterschiedlichen Taxonomien.
Vielleicht noch schwerer wiegt, dass auch viele der zu den Daten gehörenden HR-Prozesse nicht standardisiert worden sind. Stattdessen findet vielerorts Personalwirtschaft statt, wie man es immer gemacht hat. Recruiting nach Bauchgefühl, Weiterbildung auf Zuruf und Leistungsbewertungen, die so subjektiv sind, dass ein Vergleich nicht möglich ist. Tatsächlich ist es vielerorts so, dass das Recruiting in Abteilung A anders läuft als in Abteilung B, dass Onboarding gar keinem definierten Workflow folgt, sondern allenfalls einer informellen Checkliste, die jede Führungskraft nach Gutdünken anpasst und dass für jede Jobgruppe ein anderes Vorgehen gilt. Jeder Prozess kommt außerdem mit 10 Ausnahmen und Sonderregeln und nirgendwo ist aufgeschrieben, wann was greift. Eine KI kann auf so einer Basis nicht helfen.
Die Zweiklassengesellschaft wird sich daher sogar noch verschärfen. Denn es kommt zu einer Art Compound- oder auch Zinseszinseffekt. Diejenigen mit der guten Vorarbeit können immer mehr Vorteile von KI nutzen, während die anderen stagnieren. Aber was heißt das für Unternehmen, die den Turnaround versuchen wollen, um die Distanz zu den Vorreitern zumindest nicht noch größer werden zu lassen?
Die Antwort wird vielen nicht gefallen, ergibt sich aber zwangsläufig aus dem oben beschriebenen Problem. Diese Unternehmen müssen in Bezug auf KI eigentlich alles stehen und liegen lassen und zunächst alle Ressourcen mobilisieren, um bei Daten und Prozessen nachzuholen, was man in den vergangenen Jahren verpasst hat. Da KI im HR-Bereich nur auf dieser Basis funktionieren kann, hat es schlicht keinen Sinn, den zweiten Schritt vor dem ersten zu tun. Allerdings ist es wichtig, dass mit KI im Blick digitalisiert wird, sodass die richtige Basis für künftige Anwendungen geschaffen wird. Alle KI-Projekte erst einmal ruhen zu lassen, ist sicher nicht leicht umzusetzen, weil es heißt, dem Hype und dem damit verbundenen Handlungsdruck widerstehen zu müssen. Das hat auch eine politische Dimension, weil HR der Geschäftsführung erklären muss, warum man sich immer noch mit alten Themen befassen muss, während alle von KI reden.
Für den Turnaround ist es außerdem wichtig, Personalerinnen und Personaler für die kommenden Aufgaben auszubilden. Dazu gehören ausreichende KI-Kompetenzen, um Digitalisierung und KI-Projekte bewerten und steuern zu können. Zusätzlich empfiehlt es sich, auch schon in die Fähigkeiten zu investieren, die auf absehbare Zeit nicht von der KI übernommen werden, insbesondere zwischenmenschliche und diagnostische Skills. Auch für die komplizierte Frage, welche Aufgaben überhaupt an KI übergeben werden und welche beim Menschen bleiben sollen, sollten sich HR-Abteilungen möglichst zeitig wappnen.
Wenn die Grundlagen geschaffen sind, kann es um konkrete KI-Projekte gehen. Damit diese nicht schon in der Pilotphase stecken bleiben, tun HR-Profis gut daran, einige Faktoren zu beachten, die nach meiner Beobachtung absolut erfolgskritisch sind.
Erstens, Painpoint finden. Wie eingangs erläutert, scheitern viele KI-Projekte daran, dass KI vor allem aus dem Wunsch von HR eingesetzt wird, sich innovativ zu zeigen. Die Technik wird damit zum Selbstzweck, abgekoppelt vom eigentlichen Sinn. Damit ein KI-Projekt erfolgreich laufen kann, ist es daher wichtig, einen konkreten Painpoint zu finden, an dem KI einen Unterschied machen kann. Diesen Painpoint gilt es außerdem möglichst sauber zu beschreiben. Statt zum Beispiel "Das Recruiting dauert bei uns zu lange", sollte es heißen: "Unsere Time to Hire liegt bei 62 Tagen, der Branchenschnitt bei 38. Hauptursache ist die Vorauswahlphase, die manuell läuft und im Schnitt 14 Arbeitstage dauert. Erst mit dieser Granularität lässt sich bewerten, ob und wo KI tatsächlich einen Hebel hat.
Zweitens, Praxisanbindung sicherstellen. Eng damit zusammenhängt die Frage, ob das KI-Angebot auch für den operativen Alltag taugt. Dafür ist es wichtig, KI-Projekte nicht am runden Tisch zu ersinnen, sondern mit den Betroffenen zu sprechen, zum Beispiel mit der HR-Sachbearbeiterin, die jeden Tag 4 Stunden mit repetitiven Aufgaben verbringt, die sie von wichtigeren Dingen abhalten. Hier liegen die größten Hebel für den KI-Einsatz und hier zeigt sich auch, ob ein KI-Angebot angenommen wird. Dabei hat es sich bewährt, den Nutzen rückwärts zu definieren. Nicht fragen, was kann das Tool, sondern was muss ich in 6 Monaten verändert haben, damit sich das gelohnt hat? Dann ist schnell klar, ob KI der richtige Ansatz ist oder eine Excel-Tabelle oder ein Telefonat nicht auch genügt. Die Reihenfolge kann nur lauten, erst das Problem, dann der Prozess und die Daten und dann erst das Werkzeug.
Drittens, Besonderheiten von HR beachten. KI-Projekte im HR-Bereich zeichnen sich durch einige Schwierigkeiten aus, die für eine erfolgreiche Umsetzung adressiert werden müssen. Dazu gehört vor allem die Sensibilität der Daten, die eine möglichst frühe Datenschutzfolgenabschätzung sowie die Einbindung des Betriebsrats erforderlich macht. Schließlich unterliegen HR-Daten nicht nur der DSGVO und dem Betriebsverfassungsgesetz, sondern meist auch dem AI Act der Europäischen Union. Ein erhöhter Aufwand am Anfang stellt sicher, dass ein Projekt später nicht wegen regulatorischer Verstöße gestoppt werden muss. Eine weitere Komplikation besteht darin, dass KI-Anwendungen in HR ein Vertrauensproblem haben. Wenn ein Algorithmus entscheidet, wer zum Vorstellungsgespräch eingeladen wird oder wer eine Gehaltserhöhung bekommt, muss das daher unbedingt transparent und erklärbar gestaltet werden. Die Alternative kann sonst nur darin bestehen, sich auf unkritische Prozesse zu konzentrieren. FAQ-Bots, Urlaubsantragsprüfung oder Reporting-Automatisierung. Also wo Fehlentscheidungen Menschen nicht im selben Ausmaß schaden.
Viertens, Spur halten. Nicht nur Fehler beim Aufsetzen und Ausrichten sorgen dafür, dass KI-Projekte scheitern, auch im Verlauf kann einiges schiefgehen. Eine Gefahr entsteht zum Beispiel in dem hohen Tempo, mit dem sich die Technik weiterentwickelt, was dazu verleitet, immer mehr in eine KI-Lösung hineinzupressen. So ein Scope-Creep ist gefährlich, weil das ursprüngliche Ziel aus den Augen gerät. Am Ende macht das Tool alles ein bisschen, aber nichts richtig. Für den Erfolg ist es daher wichtig, auf Warnzeichen zu achten, etwa wenn der Zweck der Anwendung auch nach Monaten immer noch erklärungsbedürftig bleibt, wenn sich das Aufgabenspektrum ändert oder wenn der KI-Dienstleister die weitere Entwicklung in seine Richtung lenkt. Um KI-Projekte in der Spur zu halten, hilft es außerdem, sich mindestens alle 3 Monate die Kill-Frage zu stellen. Was wäre anders, wenn wir das Projekt morgen abschalten? Wenn die ehrliche Antwort nicht viel lautet, empfiehlt es sich, die Reißleine zu ziehen. Ein beendetes Pilotprojekt ist kein Scheitern. Ein skaliertes Projekt ohne Wirkung schon. Sie hörten den Artikel KI-Nutzung in HR, die Zweiklassengesellschaft von Daniel Data Dan Mühlbauer-Kerber. Aus der Ausgabe Mai 2026 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
Arbeitswelt 5.0, die neue Mensch-Maschine-Connection und Planvoll handeln in der Unsicherheit, die bewegte Strategie.
Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de/blog.